schöne Seele, schön, dass du da bist. Mein Name ist Gabriela Sudilovic. Ich bin Medium und spiritueller Coach. Du bist hier beim Engellandeplatz gelandet, der Podcast für deine Seele und deinen Herzensweg. Hey, du wundervolle Seele. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin jetzt gerade noch nicht so lange wach. Bin circa vor einer Stunde aufgestanden und ja, sitze jetzt auch hier noch in meinem Pyjama und hatte so voll die Inspiration, über ein Thema zu sprechen. Ja, was gerade aktuell ist bei mir, aber eigentlich schon länger. Und als ich mich mit der Akasha Chronik letztens verbunden hatte, um dieses Thema anzuschauen, ja, wurde es mir so voll krass bewusst, um was es geht. Und ja, werde dir da jetzt gleich mehr darüber erzählen. Was ich aber noch zuerst mitteilen wollte, und zwar folgen jetzt demnächst dann ganz tolle Interviews, die ich mit wundervollen Frauen geführt habe, und die werden demnächst jetzt dann veröffentlicht. Ich bin so dankbar, dass sich diese wundervollen Seelen zur Verfügung gestellt haben und ich diese tollen Frauen interviewen durfte. Und ja, die kommen bald, also zu verschiedensten Themen, unter anderem über toxische Beziehungen, dann aber auch harmonische Beziehungen und dann auch ein Thema noch, wie wir als Frau und Mutter auch ein Herzensbusiness starten können. Und ich finde das so inspirierend, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Ja, und freue mich einfach, dass diese tollen Seelengespräche hier jetzt dann demnächst alle erscheinen und dass es dich einfach inspirieren darf. Und ja, das Dualseelenthema hängt immer noch nach. Wollte auch da noch kurz was dazu sagen. Das hat so unglaublich viel gemacht mit mir, aber ich glaube auch bei uns, also bei meiner Dualseele und mich, dass es so geschüttelt hat. Es war wirklich sehr heftig. Und ja, ich glaube, dass das Thema bei mir einfach mal aufbrechen musste. Also, dass ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe. Also an die Öffentlichkeit meine ich jetzt einfach, dass ich darüber spreche. Ich habe das schon so lange mit mir mitgetragen und habe immer wieder Input bekommen. Ja, es wäre so schön, wenn du darüber sprichst, und ich habe das nie gemacht und jetzt, ja, habe ich es ja gemacht, und das sehr ausführlich und sehr offen und ehrlich. Und ich merke jetzt so im Nachhinein, dass das auch irgendwo heilsam war, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für ihn war. Bei uns hat es eher schwierige Momente ausgelöst, weil halt einfach nochmal alles hochgekommen ist. Und wie wir Menschen ja ticken, ist ja so, dass wir alles gerne runterdrücken, aber durch das Erzählen und Eintauchen in die Geschichte, ja, kam halt nochmal das eine oder andere hoch. Ja, und deswegen darf es da einfach auch, ja, noch ein bisschen rütteln. Und es hat auch eben ein, also meine Stimme, verzeiht bitte, eben wie gesagt, ich habe noch nicht gesprochen, ich bin erst seit einer Stunde wach und merke das gerade an meiner Stimme. Und zwar, eben hat es auch ein Thema jetzt hochgeholt, Eigentlich ein Thema, was schon sehr lange in mir ist, und über das Thema möchte ich heute sprechen. Ich weiß nicht, ob es dich betrifft. Vielleicht ist es auch ein Thema, was dich gar nicht betrifft. Dann ja, musst du vielleicht auch gar nicht weiterhören. Aber vielleicht betrifft es dich auch. Und ich weiß, dass es viele betrifft, weil ich viele Sitzungen gebe und da eben auch viele Menschen begleite und eben auch sehe, dass das Thema auch viele andere Menschen haben. Und ich eben auch, das ist mir so stark eben eigentlich jetzt nochmal so aufgezeigt worden. Und zwar geht es um das Thema, also kennst du das, wenn Menschen von dir denken, dass du stark bist und deswegen keine Hilfe brauchst und dich deswegen auch nie fragen, ob du Hilfe brauchst, aber du selbst dich verausgabst, um anderen zu helfen, aber du selbst bekommst diese Hilfe nur wenig oder gar nicht. Und ich höre so oft den Satz, ja, weißt du, du wirkst so stark, man hat bei dir immer das Gefühl, du brauchst keine Hilfe. Ich habe das schon so oft gehört. Und ich kenne eben auch viele Menschen oder viele Frauen, die ich begleitet habe in Sessions, die vom, ja, von dem Gleichen erzählen. Und das ist etwas, da möchte ich jetzt gerne tiefer eintauchen und dir ein bisschen über mich erzählen. Und es ist wirklich ein Thema, das mich persönlich sehr traurig macht. Es macht mich immer wieder von neuem einfach unglaublich traurig. Ich habe zwar schon damit irgendwo auch gelernt, umzugehen. Und ja, aber trotzdem passiert es mir immer und immer wieder. Und so viel ich auch schon an dem gearbeitet habe, aber es macht mich einfach trotzdem traurig. Aber es ist ein tieferes Thema und deswegen möchte ich das heute dir erzählen. Also bei mir ist es wirklich schon so seit eigentlich der Kindheit. Also ich wurde ja vom Leben abgehärtet in der Kindheit, dass ich vielleicht da schon einfach auch viele Dinge alleine für mich regeln musste. In meiner Kindheit hatte ich ja nicht den elterlichen Support von meinen Eltern. Also ich musste ja alles eigentlich alleine machen. Also ich bin eigentlich, ja, na klar, also schon, als ich klein war, natürlich physisch versorgt worden. Im Sinne von, dass ich Essen bekam, dass ich einen Kopf über dem Dach hatte. Aber mit mir selbst, so meine persönliche Entwicklung, ich als Mensch, ich als Person, habe nicht Support bekommen, wie das andere vielleicht erlebt haben. Und das hat sich eigentlich dann wirklich so durch mein Leben durchgezogen, dass ich eigentlich immer, egal ob jetzt banale Dinge, oder wichtige Dinge, dass ich oft einfach wirklich nie Hilfe bekomme und eben alleine gelassen werde. Und ich habe ja schon ein paar Mal auch in der Dualseelenfolge erzählt, dass mein Urschmerz eben auch ist, ich bin immer allein. Und wenn ich das sage, das Gefühl von ich bin immer allein, ist das jetzt das, was darunter liegt. Also das ich bin immer allein ist einfach, ja, der Satz, das Thema. Aber was bedeutet das genau? Ich bin immer allein. Und das bedeutet, ich werde immer in Situationen, wo ich Hilfe brauche, nicht gefragt oder alleine gelassen. Weil die Leute denken, ja, die schafft es ja. Jetzt kann man ja einerseits sagen, ja, ist doch schön, dass die Leute denken, dass du es schaffst. Und ja, das ist es natürlich. Und ganz ehrlich, ja, ich schaffe viel alleine. Das musste ich so lernen. Das habe ich so gelernt und ich kann alles alleine machen. Das ist gar keine Frage. Also ich glaube, jeder Mensch letztendlich hat alles in sich, um das Leben alleine zu meistern. Dazu sind wir, glaube ich, auch designt worden, dass wir die Kraft in uns haben. Also was ich damit sagen möchte, ist, wir haben alles in uns, um alles zu schaffen. Das glaube ich auf jeden Fall, da bin ich überzeugt davon. Aber der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Wir wollen ja irgendwo mit anderen Menschen in Verbindung stehen. Wir wollen ja auch spüren, dass wir begleitet sind, dass wir unterstützt sind. Und auch wenn du alles in dir trägst, um alles alleine zu können, ist es doch schön, wenn du hier auf der Erde die Erfahrung machen darfst, dass du eben nicht immer alles alleine schaffen musst. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass wenn die Menschen mehr sich zusammenschließen würden, sogar noch mehr möglich ist. Man kann noch mehr bewegen, wenn man sich gegenseitig unterstützt oder hilft. Und bei mir war es eben so, dass es zeitenweise Abschnitte in meinem Leben gab, die ich dann wiederum sehr oder wo ich mich dann sehr verausgabt habe, um anderen zu helfen. Also überall, wo die Hütte gebrannt hat, habe ich geholfen, immer. Aber als ich dann Hilfe brauchte, stand ich immer alleine da. Und ich muss ehrlicherweise zugeben auch, dass ich jetzt nicht der Mensch bin, der vielleicht jetzt so offensichtlich nach Hilfe fragt. Also jetzt mehr, früher nicht. Also früher habe ich nicht um Hilfe gebeten. Und natürlich können die Menschen nicht Gedanken lesen und wissen oder wussten vielleicht nicht, dass ich vielleicht auch mal Support gebraucht hätte. Aber weißt du, für mich war das so selbstverständlich irgendwie. Ich dachte immer so, ja, aber ich habe doch auch geholfen. Steht es mir dann nicht zu, wenn ich es dann brauche, dass ich dann auch einfach Unterstützung angeboten bekomme? Das ist doch eigentlich für mich jetzt in meiner Welt selbstverständlich. Und ja, viele sagen, ja, wenn du gibst, dann gib bedingungslos. Ja, das ist richtig. Wenn du gibst, dann entscheidest ja du selbst, ob du geben möchtest. Und in dem Moment, wo du gibst, tust du es ja, weil du es möchtest oder weil ich es wollte. Das ist ja klar. Aber wir leben hier auf der Erde und wir leben hier in der Dualität. Und ich würde mal sagen, das ganz Bedingungslose ist hier auf der Erde nicht so möglich. Das heißt, natürlich habe ich immer aus reinstem Herzen geholfen und gegeben, aber für mich war irgendwie so selbstverständlich, dass das Universum dann dafür sorgt, wenn ich dann Hilfe brauche, dass ich es dann auch bekomme. Aber so war es nie. Es war nie so. Also ich habe mich verausgabt, habe mich teilweise sehr aufgeopfert für andere. Aber als ich am Boden lag, kam nichts. Und ich dachte mir immer so, aber Universum, wie kann das fair sein? Ist es nicht so, dass das, was du gibst, auch irgendwo wieder zurückkommen darf? Also für mich war das im Kopf einfach so, also das habe ich früher immer so gedacht, so irgendwo braucht es ja den Ausgleich und wieso sorgt das Universum nicht dafür, dass ich auch Hilfe bekomme? Also ich wurde damit einfach nie gesehen. Und weil man bei mir immer die starke Seite gesehen hat, hat man einfach die verletzliche Seite in mir nie wahrgenommen. Die Leute Also viele Menschen bei mir sehen einfach die, ja, die verletzliche Seite nicht oder die Seite, die Hilfe braucht. Und vielleicht, also ich werde dann nachher über die, ich werde es nachher aufdecken, die Gründe, was der Grund hier ist. Weil da liegt ja was darunter und da bin ich jetzt eben drauf gekommen, die letzten paar Wochen. Aber so ganz krass hat mich das Leben wirklich, also es war ja immer krass so, aber letztes Jahr war es dann wirklich so, wo ich echt an die Belastungsgrenze kam, als meine Eltern eben beide ins Altersheim mussten. Und alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, wovon ich spreche. Das ist einfach nur schlimm, was man da alles an Papiersachen erledigen muss, die ganzen Anträge stellen, weil da geht es ja auch um Finanzierung. Das ist nicht einfach nur die Eltern ins Heim und dann ist die Sache gegessen, um Gottes Willen, das wäre ja einfach gewesen. Nein, du musst ja die Finanzierung regeln. Ein Altersheim, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz kannst du ein Altersheim niemals aus der eigenen Tasche bezahlen. Das sind Summen, da wird es dir schlecht davon. Und ja, wer kann das bezahlen? Und Gott sei Dank, die Schweiz ist da sehr, wie sagt man, sehr sozial. Da gibt es Unterstützung, aber die musst du anfordern. Also es ist ja nicht so, dass dir das einfach so hingeschmissen wird. Und die ganzen Anträge stellen, die ganzen Dokumente, die es dazu braucht. Und ich hatte ja damals, also vor einem Jahr war das, ich hatte ja keine Vollmachten auf nichts. Und ich weiß nicht, eben ich kann jetzt nur von Schweiz reden. Ohne Vollmacht kommst du hier nirgends weiter. Überall heißt es, ja, wenn sie keine Vollmacht haben, können wir ihnen hier keine Auskunft geben. Wenn sie keine Vollmacht haben, können wir da jetzt nicht mehr dazu sagen. Ja, und dann stehst du einfach da. Dann brauchst du zuerst die ganzen Vollmachten. Das war so, also das war ein Albtraum. Musste ich die Vollmachten machen. Meine Eltern waren ja nicht so fit. Also meine Mutter war ja auch im Spital. Dann braucht es ja immer noch die Unterschriften von den betreffenden Personen. Also musste ich schauen, wie ich jetzt noch an die Unterschriften rankomme, dass meine Eltern unterschreiben. Und ja, sie waren ja nicht mehr ganz so zurechnungsfähig. Ja, also um das kurz zu fassen, das war einfach nur Horror. Und alle, die es wie gesagt schon mal gemacht haben, die wissen genau, wovon ich spreche. Es ist einfach nur schlimm. Und ja, dann eben die ganzen Anträge. Dann mussten wir die Wohnung meiner Eltern räumen, weil sie ja beide eben ins Heim mussten. Ich habe die Wohnung geräumt. Es war schon nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber ja, meine Eltern, also meine Mutter mehr eigentlich, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat alles gehortet. Alles. Du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Wohnung ausgesehen hat. Und dieses Räumen, dieses Wegschmeißen und die Wohnung war einfach nur dreckig und das Putzen und dann das alles mit der Liegenschaftsverwaltung abzuregeln, die ganzen Finanzen mit den Banken. Also ich war, glaube ich, von März bis ja locker Juli war ich eigentlich quasi in einem Nebenjob, also oder Fulltime-Job mit eingebunden, weil das war ein Fulltime-Job fast schon. Also zusätzlich hatte ich ja auch noch meine Arbeit. Ich habe ja auch noch ein Kind hier. Also es ist ja nicht so, dass ich hier Däumchen drehend sitze und nichts zu tun hatte. Also ja. Und in dieser Zeit war ich so alleine. Das war, also ich wusste teilweise nicht, wie ich das Ganze bewältigen sollte. Es war für mich ganz, ganz schlimm. Ja, und dann ging ich ja im Sommer in die Ferien mit der großen Hoffnung, ja, jetzt habe ich endlich Urlaub. Im Juli war das dann ja. Habe ich gedacht, ach, wie schön, endlich Urlaub. Ich war ja da in Florida mit meinem Mann und habe da Corona bekommen. Und du kannst dir ja vorstellen, ja, nach diesem halben Jahr, wo ich einfach nur fix und fertig war, wollte ich einfach nur Ferien und dann habe ich Corona bekommen und wieder habe ich mich total allein gefühlt. Ja, und im September oder im August war es dann, hatte ich eine Operation und auch da war ich ganz alleine. Und ja, und so ging es eigentlich weiter. Und eigentlich auch bis, ja, also bis, ja, bis zum heutigen Tag ist es so, dass die Leute bei mir denken, ach ja, die ist ja stark, die schafft es schon. Und du funktionierst und du funktionierst und du funktionierst und du gibst. Und du gibst noch mehr und du gibst weiter. Und es ist teilweise sogar schon so geworden, dass es mittlerweile auch selbstverständlich auch geworden ist. Also es ist einfach klar, ich mache das alles alleine. Also es ist gar nicht mehr, es ist überhaupt nicht die Frage, könnte ich vielleicht Hilfe brauchen oder nicht. Und es hat jetzt eigentlich so in den letzten Wochen bei mir so den Knall gegeben, dass ich gesagt habe, jetzt ist genug. Jetzt ist einfach genug. Und ich möchte jetzt endlich wissen, warum ich einfach nie diese Hilfe bekomme oder diese Unterstützung bekomme. Also Hilfe oder Unterstützung, weißt du, ich rede jetzt hier nicht nur vom Physischen, sondern ich meine einfach auch im Seelischen zu wissen, hey, wenn du Hilfe brauchst, ist jemand da. Und warum projiziert man in mich die ganze Zeit hinein, ja, die schafft ja alles. Und wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, ja, ich habe auch alles geschafft. Es geht ja nicht darum, ob ich es kann oder nicht. Ich weiß, dass ich es kann und wie viele auch da draußen. Also ich weiß auch von vielen meinen Klientinnen, die ich begleitet habe, all diese Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben es geschafft. Letztendlich eben, wie gesagt, wir schaffen es ja immer. Wir haben das ja in uns. Aber es kam mir halt einfach so wie ein Kampf vor. So ein Kampf, dass dich jemand sieht, dass jemand deine Verletzlichkeit sieht. Dass jemand einfach denkt so, hey, vielleicht könnte sie ja auch meine Hilfe brauchen. Einfach dieser Gedanke. Ob es dann wirklich dazu kommt, dass du dann diese Hilfe annimmst oder nicht, ist dann ja wieder ein anderes Thema. Aber einfach nur der Gedanke, hey, da hat jemand an dich gedacht. Und das wollen ja irgendwie alle. Das ist ja so schön, dass jemand an uns denkt, so. Und es ist oft auch so. Also so habe ich das auch erlebt, also in vielen Situationen, also ich fasse das jetzt so ein bisschen zusammen. Oft war es eigentlich sogar so, dass ich vielmals einfach sehr bedingungslos einfach geholfen habe, gemacht habe und nochmal gemacht habe und alles gemacht habe. Und als man dann mir vielleicht mal helfen wollte oder sollte, habe ich mich dann noch so gefühlt, als hätte ich dieser Person jetzt irgendwie was weggenommen. Die Zeit, also als hätte ich jemanden belastet. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn du da mal diese Hilfe bekommst, dann fühlst du dich so, als hättest du jemanden ausgenutzt. Obwohl ich das ja so nie tun würde, also weil ich eigentlich mehr ein Mensch bin, der lieber geben möchte als nehmen möchte. Aber ich musste da jetzt wirklich auch zurückschrauben, weil ich dann wie so gemerkt habe, hey, selbst wenn ich dann mal bekomme, fühle ich mich nur so, als hätte ich jetzt einfach genommen. Und warum ist es so? Und du merkst, ich spreche hier von einem Muster. Also all das, was ich dir jetzt erzählt habe, ich habe dich da jetzt auch deswegen ein bisschen mit reinnehmen wollen. Und das Thema haben viele Menschen. Und ich spreche hier von einem Muster. Und wie gesagt, ich habe dann eben vor 3 Wochen circa, ja, habe ich gemerkt, so jetzt reicht's. Es ist einfach genug jetzt. Und ich möchte jetzt wissen, was da dahinter liegt. Warum ist das so? Und glaub mir, ich habe da auch schon mehrfach versucht dranzukommen. Irgendwie habe ich es nie ganz so gesehen. Und vor 3 Wochen circa war es, da hat es echt bei mir geknallt. Das war so wie, wenn die roten Lichter angehen, du merkst, okay, du bist jetzt im roten Bereich, jetzt geht gar nichts mehr. Und ich habe da alles irgendwie kappen müssen, weil ich einfach gemerkt habe, nein, da geht was ab, was so nicht mehr stimmt. Es stimmt so einfach nicht mehr. Es läuft hier gerade was komplett falsch. Und ja, und dann wollte ich das eben, wie gesagt, tiefer verstehen. Und ich habe zuerst, also ja, wenn ich an Emotionen bin und ich war sehr, sehr heftig in Emotionen, kann ich ja bei mir selbst nicht so gut die Dinge auch herausfinden. Es ist manchmal schwierig, wenn du selbst so unruhig bist, dass du dann mehr Informationen über dich spüren kannst. Für andere geht's, das habe ich gelernt, das ist kein Problem. Also ich kann, auch wenn ich selber in Emotionen bin, als Medium habe ich voll gelernt, meins auf die Seite zu schieben. Also wenn ich eine Session gebe, bin ich komplett leer. Also für meine Arbeit ist es gar kein Problem, weil ich da wirklich ja, gelernt habe, mein Ego auszuschalten. Also in einer Session bin ich nur im Dienen und in der Verbindung und ja, that's it. Aber für mich selbst ist es eben dann schwierig. Und ich musste mich dann wirklich zuerst ein bisschen beruhigen, um da dran zu kommen, um herauszufinden, was verbirgt sich denn da? Warum sehen in mir viele Menschen in meinem privaten Umfeld immer nur die Person, die einfach stark ist, aber sehen nicht, dass ich auch die verletzliche Seite habe, die vielleicht auch mal Hilfe braucht? Und dann bin ich mehrfach in meine Akasha-Chronik rein. Zuerst habe ich gemerkt, ich muss einfach mal nur in der Akasha-Chronik, ja, wie baden, im Licht baden. Da konnte ich gar keine Informationen abfragen. Da habe ich einfach nur gemerkt, ich muss einfach Ruhe finden. Ich muss mich in diesem Licht baden und einfach, ja, einfach mal wieder bei mir ankommen. Und ich bin dann ja ein paar Mal in die Chronik rein, an verschiedenen Tagen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich bereit für die Informationen, habe ich gefragt, was ist das? Warum sieht man in mir immer nur, ja, die packt es schon und lässt mich dann einfach oft alleine mit allem. Und Dann kamen meine Ahnen. Die sind einfach so erschienen. Und ich wusste zuerst nicht, ja, okay, was heißt das jetzt? Und dann hat mir die Konik gezeigt, dass das ein altes Muster ist von meiner Mutterseite, dass meine Ahnen sozusagen, also das Ahnen sind ja die Generationen, die vor dir gelebt haben, also vielleicht noch dazu, also Ahnen sind all die Generationen Mutter und Vaterseite, die vor dir gelebt haben, vor deinen Eltern gelebt haben, also die Generationen zurück sozusagen. Und wir haben ja in uns bis zu 7 Generationen auf der Zellebene gespeichert. Also das heißt, du trägst in dir bis zu 7 Generationen zurück die Speicherungen deiner Vorfahren, von deiner Mutter und von deinem Vater, trägst du bis zu 7 Generationen in dir. Und das heißt, wenn du Themen hast, wo du einfach nicht weißt, woher kommt es, oder du hast ein Thema, das du seit deiner Kindheit hast, weil es ist ja so, wenn du ja als Kind, man sagt ja, man kreiert oder manifestiert sich ja sein Leben selbst. Ja, natürlich, das stimmt, aber ein Kind kann ja noch nicht manifestieren oder kreieren. Also das heißt, wenn du als Kind auf die Welt gekommen bist und du hast einfach schon so heftigst mit Themen zu kämpfen, durch deine Eltern, dann bist du da mit deiner Ahnengeschichte konfrontiert. Weil kreieren tust du dein Leben, man sagt so, ja, wenn so die Eigenständigkeit anfängt, also das ist ein bisschen unterschiedlich ab, ja, ich würde mal sagen ab 16 oder 18 Jahre alt, also ein Kind ab 16 oder 18, manifestiert oder fängt an, selbst zu manifestieren oder kreieren. Aber davor kreierst du ja dein Leben nicht selbst. Du bist ja eigentlich ausgeliefert in die Situation, in die du hineingeboren wurdest. Und wenn du merkst, dass du ein Thema hast, das sich seit deiner Kindheit wie ein roter Faden durchs Leben zieht, dann ist das entweder aus früheren Leben, das kann auch sein natürlich, aber meistens sind es eben auch Ahnenthemen, also von deinen Generationen zurück, von deinen Eltern. Und das habe ich dann durch meine Akasha-Chronik festgestellt, dass ich, also dass sich da nochmal so ein Thema gezeigt hat, dass das, was ich da erlebe, von meiner Mutterseite ist. Immer das Kämpfen. Sie haben mir dann die Ahnengeschichte gezeigt, was die Vorfahren meiner Mutter erleben mussten. Und da waren so krasse Bilder dabei von Flucht und Kampf und dass die Menschen da auch ganz auf sich alleine gestellt waren. Die hatten keine Hilfe. Die hatten keine Hilfe, die wurden gejagt und wurden alleine gelassen. Und dann habe ich so krass festgestellt, nochmal so, okay. Ja, es ist ein Thema, das ich in mir trage durch meine Mutterseite. Und ich konnte das dann über meine Akasha-Chronik dann gleich auch in die Heilung nach oben geben. Und das war so ein schöner Moment, einfach das zu heilen. Und das hat mir dann eben auch die Kraft gegeben, einfach mal auf die Stopp-Taste zu drücken und zu sagen, eben jetzt ist genug. Ich bin Mensch und ja, ich kann vieles alleine. Und das ist auch gut so. Ich weiß, dass die Kraft in mir ist, alles auch alleine zu schaffen. Wie gesagt, ich habe ja das als Kind schon alles alleine gemacht. Deswegen, ich weiß, ich kann's. Aber ich habe hier auch das Recht, Hilfe zu bekommen. Ich habe auch das Recht, nach Hilfe zu fragen. Und ich habe auch nie nach Hilfe groß gefragt. Und natürlich kann ich auch jetzt sagen, es ist auch mein Fehler, natürlich. Also ich glaube, weil niemand kann ja Gedanken lesen. Das wäre ja auch zu viel erwartet, dass alle immer das sehen, was du gerade brauchst. Da ist es ja auch wichtig, dass wir das kommunizieren. Bei mir ist es einfach so, ja, manchmal, also oft habe ich es nicht kommuniziert, aber trotzdem war es bei mir so, als ich es trotzdem kommuniziert hatte, kam dann oftmals trotzdem keine Hilfe. Also bei mir war eigentlich beides der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, dass ja, oftmals habe ich nicht nach Hilfe gefragt, was meine Verantwortung ist, weil, wie gesagt, ich kann nicht erwarten, dass andere Gedanken lesen. Also das liegt an mir, das zu kommunizieren. Beziehungsweise, wenn du das gleiche Thema hast, es liegt an dir zu kommunizieren, wenn du Hilfe möchtest. Ja, das liegt an uns. Also wir müssen das kommunizieren. Aber das konnte ich eben nicht oder nicht immer. Weil ich eben wie immer das Gefühl hatte, ich nehme jemandem was weg, dann die Zeit, ich möchte keine Belastung sein. Ich wollte nicht, dass jemand wegen mir dann, wie soll ich sagen, dass wegen mir jetzt irgendwie jemand Zeit geben musste. Und da musste ich auch nochmal hinschauen. Aber eben wie gesagt, auch wenn ich dann oft nach Hilfe gefragt habe, also auch wenn ich dann mal gefragt habe, besser gesagt, ja, war es halt trotzdem nicht immer so da. Aber da lag auch tief in mir so der Glaubenssatz, dass ich es auch nicht wert bin, Hilfe zu bekommen. Und irgendwo auch die Stimme in mir, die einfach auch gesagt hat, ja, du musst es alleine schaffen. Das war so ein Überlebens, Kampf in mir. Und das war auch aus der Ahnengeschichte, der Überlebenskampf. Also meine Ahnen mussten fürs Überleben kämpfen. Und ich habe hier eigentlich auf meine Art und Weise der Überlebenskampf weitergeführt. Und ja, dadurch hat es halt ganz viele solche Situationen kreiert. Und ja, und dann bin ich dann nochmal in meine Akasha-Chronik rein. Ich sage es dir, das ist so unglaublich heilsam, was du da alles gezeigt bekommst. Also wenn du dann mal so in der Stille bist, wie gesagt, in Emotionen ist es schwierig, auch bei mir. Du kannst dir das Bild vorstellen, wenn ein Wasser unruhig ist, dann kannst du nicht bis auf den Boden sehen. Und so ist es auch mit uns. Also wenn du unruhig bist wie ein Wasser, dann kannst du nicht in die Tiefe schauen. Also wenn das der Fall ist, dann sitz einfach mal nur in deine Akasha-Chronik rein und lass einfach das Licht durch dich durchfließen, damit sich einfach mal diese Unruhe von Emotionen sich beruhigen kann. Und dann fließen dann wieder auch die Informationen. Und ja, als ich dann, wie gesagt, nochmal drin war, hat mir eben auch die Chronik, also meine Meister und Lehrer, gezeigt, dass momentan, also schon seit einiger Zeit jetzt auch, also ich würde mal sagen, sicher dieses Jahr, einfach nochmal krass die Ahnenenergie sich zeigen, wo wir hinschauen dürfen. Und wenn du schon vieles versucht hast zu lösen, aber du kommst nicht ans Thema ran, dann, eben wie gesagt, dann liegt es meistens in der Ahnengeschichte verborgen. Und sie haben mir dann eben auch aufgezeigt, weil es startet jetzt im September die nächste Akasha-Chronik-Ausbildung. Und sie haben mir ganz klar gezeigt, dass ich da mit den Teilnehmern, die dann dabei sein werden, vertieft einfach auch noch mit dem Ahnenthema arbeiten soll. Und ja, sie haben mir sozusagen wie den Auftrag gegeben, dass ich im nächsten Durchlauf in die Ahnengeschichten eintauchen soll mit den Teilnehmern. Und ja, ich freue mich schon so darauf, weil ja, das hatte ich bis jetzt in der ersten Ausbildung nie gemacht. Also Ahnenthema ist eigentlich etwas, was in meinem Aufbauseminar dann stattfindet. Aber sie haben jetzt ganz klar gezeigt, nein, jetzt soll es auch in der Basisausbildung, sollen wir in die Ahnengeschichte rein. Und das werde ich machen. Und ich freue mich sehr darauf. Und ich habe dann das eben auch, also um den Kreis zu schließen, es hat dann alles so Sinn gemacht. Also mein Ahnenprozess hat letztes Jahr gestartet, eben mit meiner Geschichte, mit meinen Eltern. Also du siehst, es hat ja da begonnen. Die Geschichte hat mit meinen Eltern begonnen, denn auch ich habe ihnen geholfen durch die ganze Sache. Und hätte ich das nicht gemacht, hätten es wahrscheinlich irgendwelche Ämter geregelt. Also man kann ja hier das auch so einer Vormundschaft abgeben. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. So eine Vormundschaft, die dann das alles regelt für ältere Menschen. Aber ich hatte so das Gefühl, ich muss das machen. Und ich habe das irgendwie so an mich genommen, aber irgendwie nicht so bewusst. Ich habe ja nicht mich jetzt darauf gefreut, je super, ich darf jetzt den ganzen Scheiß hier machen. Das war ja nicht so, dass ich das so bewusst wollte. Ich habe unbewusst, bin ich da irgendwie so reingeschlittert. Auf einmal war ich die, die es regeln musste. Und ich habe mich da echt für meine Eltern verausgabt. Und weißt du, das waren zum Beispiel auch Momente, wo meine Mutter dann auch sehr böse war zu mir auch. Also da gab es eine Situation im Spital. Und in all der Zeit, wo ich das alles geregelt war, also sie war zuerst im Spital, bevor sie dann ins Heim musste. Und da gab es eine Situation, weil meine Mutter, also ich erzähle das jetzt, ich teile das jetzt mit dir. Es ist zwar sehr persönlich, aber ich teile es jetzt trotzdem. Und ich meine das auch gar nicht böse gegen meine Mutter. Es ist einfach so, wie es gewesen ist. Das war ja all die Zeit, wo ich eben das alles gemacht habe und komplett am Rad gelaufen bin. Und da gab es dann eben diese Situation, als sie im Spital war und meine Mutter, sie kommt ja aus Jugoslawien, also aus Mazedonien besser gesagt. Und ich weiß nicht, bei vielen Südländern ist es so, dass man ältere Menschen nicht unbedingt in ein Heim geben soll. Weil diese Generation einfach von jeher das so gespeichert hat, dass man als Kinder den Eltern hilft bis zum Tod und sie nicht in ein Heim abschiebt. Das ist so die Mentalität. Und meine Mutter war ja im Spital und sie war oder ist immer noch schwer herzkrank, hatte einen Herzinfarkt und hat eine Aktivität vom Herzen noch von 20%, also stark herzinsuffizient, so dass man eigentlich wusste, mit meinem dementen Vater können die beiden nicht mehr alleine leben. Mein Vater ist dement und meine Mutter hat das Ganze bis anhin aufrecht gehalten, weil sie funktionierte, auch hier, sie hat funktioniert für meinen Vater. Und als sie dann eben den Herzinfarkt hatte, wusste man einfach, ja, sie ist mit diesem Herzen und sie hat noch den Arm gebrochen, weil sie noch gestürzt war. Man konnte sie auch nicht mehr operieren, weil mit diesem Herzen Also sie hatte irgendwie den Herzinfarkt und danach ist sie gestürzt. Irgendwie so, wir wissen es nicht, was genau passiert ist. Auf jeden Fall hätte man sie operieren müssen, aber man konnte nicht mehr, weil das Herz eben zu schwach war. Also hatte sie einen gebrochenen Arm, den man nicht mehr operiert hatte, und eben ein schwaches Herz. Und man wusste einfach, ja, so kann sie nicht mehr nach Hause. Und mein Vater schwer dement. Also das funktioniert so nicht mehr. Also eine klare Situation, wo man wusste, die nächste Station ist das Heim, das Altersheim. Weil ja, wie soll sie mit einem gebrochenen Arm, den man nicht operieren kann, mit einem Herzen, das kaum noch arbeitet, wie soll sie einen dementen Menschen pflegen? Sie wurde ja selber schwer krank. Also war das eigentlich klar, dass sie beide ins Heim mussten. Und dann lag sie eben so da im Spital. Und ich und meine Schwester waren da zu Besuch. Und sie hat wahrscheinlich gespürt, dass sie wahrscheinlich ins Heim muss, weil sie ja selber auch gemerkt hat, dass sie in einer Situation ist, wo sie so nicht mehr, ja, sich selbst versorgen kann, geschweige dann noch einen anderen Menschen versorgen kann. Und sie hat dann so gesagt, ja, ich weiß, ich muss wahrscheinlich nachher ins Heim. Aber sie hat gesagt, sie möchte das nicht. Und dann hat sie uns angeschaut, also meine Schwester und mich angeschaut. Und dann hat sie so gesagt, ja, also hat sie zu meiner Schwester gesagt, ja, weißt du, bei dir weiß ich, dass du mir das niemals antun würdest, mich in ein Heim zu schicken. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, aber du bist die Böse und ich weiß, dass du dahinter steckst, dass du mich jetzt in ein Heim abschiebst. Und ich konnte nur noch aufstehen, ich habe kein Wort gesagt. Ich bin aufgestanden, bin raus, mir sind dann die Tränen gelaufen. Und du siehst, welche, also vielleicht spürst du jetzt den Schmerz, der da gekommen ist. Ich war die, die alles geregelt hat. In ihrer Hilflosigkeit. Sie hätten es ja niemals alleine tun können. Und ich habe es einfach an mich genommen. Und dann habe ich einfach nur noch geweint, weil ich habe mir so gedacht, ja, aber ich bin ja jetzt die, die das alles, die den ganzen Scheiß hier macht und bekommt dann sogar noch eins aufs Dach, indem sie sagt, ich bin die Böse. Und da hat mein Ahnenthema so richtig begonnen, weil ich wie so gemerkt habe, wie kann das sein? Ja, und ich weiß natürlich, dass sie das, sie war ja selber in Emotionen, und wenn sich ja das Leben so krass ändert, weil bis anhin hat sie alles alleine gemacht und auf einmal wirst du zu einem Pflegefall. Sie war in den Emotionen und das nehme ich ihr auch gar nicht böse und ich habe das auch vergeben, ist gar kein Thema. Und meine Schwester hat mir danach auch gesagt, es hat ihr dann eigentlich auch sofort leid getan. Es ist auch in Ordnung, es ist völlig okay, Menschen sagen manchmal Dinge in der Wut oder im Frust. Und ja, das ist auch okay. Ich habe das habe ich jetzt vergessen, das für mich auch vergeben. Aber trotzdem musste ich es erzählen, damit du verstehst, um was es hier geht, also um die Ahnengeschichte. Also das hat damals begonnen, indem sie mir das so krass aufgezeigt hat in dem Moment. Aber ich habe es in dem Moment noch nicht verstanden. Und ja, und wenn du merkst, dass du da auch so Verstrickungen hast mit deinen Eltern durch deine Vorfahren, also deine Ahnen, dann ist es so wichtig, dass du das anschaust. Und es ist auch deswegen wichtig, weil wir unsere Ahnengeschichte auch an unsere Kinder weitergeben, weil auch unsere Kinder tragen ja unsere Geschichte mit. Also so wie ich meine Geschichte jetzt erlebt habe, ist ein Teil jetzt auch in der Geschichte meines Sohnes. Weil er trägt ja auch diese Generationen in sich. Aber je mehr du dann eben bei deinen Ahnen löst und heilst für dich, heilst du es einerseits, also fließt einerseits Heilung in deiner Ahnengeschichte, da darf dann auch Frieden und Heilung fließen. Und auch für deine Kinder, falls du Kinder hast. Also du löst es auf beiden Seiten, indem du diesen Verstrickungen dir bewusst wirst, welche Muster sich da zeigen, die da unbewusst einfach laufen. Dann kannst du Heilung fließen lassen für dich selbst, für deine Ahnen und für deine Kinder. Und ich glaube, das ist jetzt wichtiger denn je, weil an unsere Kinder geben ja alles weiter. Sie sind ja letztendlich unsere Zukunft. Und das, was wir kreieren oder beziehungsweise das, was wir weitergeben, wird dann auch weiter, ja, lebt dann ja wie weiter. Und die Kinder sollen ja die Möglichkeit haben, auch was Neues zu kreieren, diese Wunden zu heilen. Also falls du Kinder hast, wenn nicht, dann ist es auch schön für dich, das zu lösen, natürlich. Und deswegen glaube ich, dass Ahnenthemen zu heilen, zu lösen, so unglaublich wertvoll ist. Und da ist jetzt so viel Heilung geflossen bei mir in den letzten 3 Wochen in die Ahnengeschichte hinein. Auch für mich ist ganz viel Heilung geflossen. Und ich spüre auch nochmal, wieso jetzt mehr Frieden auch da ist zwischen mir und meinen Eltern. Und ja, zwischen mir und meinen Eltern wird nie ein, wie soll ich sagen, wird nie ein herzliches Erleben oder Miteinander sein. So, also herzlich meine ich so, also ich besuche meine Eltern, ich mache nach wie vor immer noch viele Dinge für sie. Und das ist auch in Ordnung, aber es wird nie eine innige Verbindung, genau so möchte ich es eigentlich sagen, innige. Also es ist keine innige Verbindung, aber es ist jetzt im Frieden. Es ist jetzt im Frieden. Und ich spüre, dass es jetzt so wie, es ist okay. Und ja, und deswegen wollte ich dir das heute erzählen. Weil ich das jetzt so heilsam gefunden habe, was da jetzt gerade durch die Ahnen gezeigt wurde. Und wenn du das auch gerade so spürst, dass du in diesen Themen so gefangen bist, aber du einfach nicht weißt, wie du an diese Speicherungen rankommst, dass die sich endlich mal lösen dürfen, dann ja, mach dich jetzt auf den Weg. Und wenn du vielleicht dich angesprochen fühlst, die Akasha-Chronik-Ausbildung vielleicht zu machen, dann kannst du gerne mal reinschauen. Also ich werde dir in den Shownotes den Link reinstellen, dann kannst du einfach mal da reinschauen. Du kannst ja auch gerne einen Call bei mir buchen, einen Infocall, wenn du Fragen dazu hast. Ja, also wenn du möchtest, schau da gerne rein. Das ist so das, was ich mit Freude jetzt teilen möchte, dass diese Akasha-Chronik-Ausbildung ganz besonders wird, weil wir da den Schwerpunkt auf die Ahnen legen. Natürlich auch noch andere Themen, um Gottes Willen. Also wir werden auch Seelenplan anschauen, Karma. Da sind auch andere tolle Themen dabei. Aber es ist mit einem Vertiefungs-Special drin mit dem Thema Ahnengeschichte. Ja, ich danke dir von Herzen, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und ja, vergiss nicht, dass die Engel immer da sind. Es werden auch demnächst wieder mehr Engelfolgen kommen. Ich spüre sogar, dass die letzten 2 Monate ja so in andere Themen tiefer rein musste. Aber ich glaube, es ist alles richtig so, wie es ist. Und der Engellandeplatz soll ja alles irgendwo beinhalten. Es geht hier um Bewusstseinsarbeit und die Engel sind da sicher ein Bestandteil darin. Und ja, ich komme gerade, mir kommt gerade in den Sinn, ich könnte noch eine Session, noch eine Folge machen dann, wenn dich das interessiert, wie du vielleicht auch noch mit den Engeln dein Ahnenkarma anschauen kannst, wenn du das möchtest. Wobei ich jetzt solche Themen lieber in der Akasha-Chronik anschaue, weil du da einfach wirklich in deine Geschichte noch mehr eintauchen kannst du, weil das Akasha ist ja das Feld, das Informationsfeld. Da bekommst du noch mal die tieferen Informationen. Aber ja, ich lasse mich da noch mal inspirieren mit den Engeln auf jeden Fall. Und ja, danke dir noch mal sehr und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, deine Gabriela.